Ding ist es keine Entwürdigung, sondern im Moment einfach nur vernünftig. Mischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen sein dürfen. Du rufst überall Menschen zusammen, auf der ganzen Welt. Manche versammeln sich und manche sind vielleicht einsam, aber hören Predigten und sehen Predigten im Fernsehen und du verlässt deine Gemeinde nicht, du bist in ihrer Mitte und du willst in ihrer Mitte sein. Und so danken wir, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir hier gemeinsam sein dürfen und wissen, du bist in unserer Mitte nach deiner Verheißung. Und dass wir das im Glauben einfach auch wahrnehmen und dass es eine große Bedeutung für oder überhaupt die Bedeutung unseres Lebens ist. Amen. Ich freue mich besonders über Bruder Lutz, der vermutlich im Bett liegt und zuhört oder auf der Couch. Setz dich mal anständig hin. Ich hatte ja angefangen, über das Vaterunser zu sprechen und bin in meinen Vorworten, irgendwie klappt das hier so, ist egal, so doch letztes Mal ganz stark hängen geblieben, Sachen, die mir wichtig waren, die ich gesagt habe. Okay, und jetzt möchte ich das mit dem Vaterunser doch auch weiter fortführen. Einleiten möchte ich eigentlich bei den Gedanken bleiben, die wir durch die Lieder jetzt schon hatten. Und wir fangen ja eigentlich jeden Gottesdienst damit an, dass wir Gott danken, dass wir ihn anbeten, dass wir stille werden so vor ihm. Ich finde übrigens eure Lieder auch schön und wie ihr das spielt und so. Ich finde das so mit dem... Es passt für unsere Gemeinde sehr gut und mich macht das, bringt das noch weiter vor den Herrn. Und gerade diese Idee, nicht die Idee, diese Tatsache, dass Jesus sagt ja, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich dabei, dass er jetzt hier ist, dass er... Das ist mir sehr präsent. Das ist mir nicht nur präsent, wenn ich jetzt gerade hier vorne stehe oder wie heute mal sitze, sondern vielleicht auch die Nacht vorher. Ne? Ich bin nicht aufgeregt, ich habe keine Angst, vor irgendwelchen Leuten zu reden oder so weiter, aber im Namen Gottes zu reden, lässt mich manchmal nicht schlafen. Nicht aus Angst, nicht aus Panik, sondern ich spüre es einfach, dass Gott so großartig, so heilig ist, so wunderbar, so voller Licht und voller Klarheit. Und das sind wir alle nicht. Ne? Ich sehe mich da immer im Gegensatz dazu. Und ich weiß aber, dass er sich über uns erbarmt. Und die Bibel sagt, er möchte mit uns Menschen zusammen sein und Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. Das dürfen wir im Glauben, das darf ich im Glauben akzeptieren und annehmen, weil er selber das so sagt. Gut, ich möchte über das Vaterunser sprechen. Und das Vaterunser ist eigentlich, es kennen alle Christen. Alle Christen haben das schon oft gebetet. Und ich hoffe sehr, dass auch dieses Vaterunser als Gebet noch, ich sage jetzt mal, in unserem ganzen Volk, in unserem Ort oder bei vielen Menschen noch präsent ist. Dass sie es noch kennen. Sicher bin ich da nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das einstufen würdet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine ganze Anzahl, eine ganze Prozentzahl da ist, die also das so komplettes Vaterunser als Gebet nicht mehr so zusammenkriegen. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist traurig. Das wäre vor 100 Jahren anders gewesen. Da hätte es jeder gewusst und jeder gekannt. Und was ist das für ein wunderbares, herrliches Gebet? Wir haben ja auch Zeiten, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal dann eigentlich auch schon erwähnt, wo uns die Worte fehlen, wo uns der Mut vielleicht fehlt, wo wir eigentlich nicht mehr wissen, wie geht es mir eigentlich, bin ich noch im Glauben, mein Glauben ist so dünn geworden oder so wackelig geworden oder so emotionslos oder empathielos geworden, dass ich einfach die Liebe zu Gott nicht mehr spüre oder seine Liebe zu mir nicht mehr spüre. Ich ärgere mich vielleicht über Gemeinde, ich ärgere mich über bin enttäuscht, traurig über viele Situationen. Und ich glaube, über unser Land kann man nur traurig sein, weil ich sehe da wenig Gutes und lebe noch in der Hoffnung, dass dies wenigstens solche Grundsachen wie das Vaterunser, das man nun wirklich als Christ kennen sollte, noch bekannt ist. Ich glaube, es ist das meistgebetete Gebet auf dieser Welt. Und ich glaube, dass viele Menschen, wenn die Not ganz groß ist, ne? Ich denke jetzt mal ganz zurück an Krieg oder an Kriegssituationen, Schwerverletzte, wie viele sind da, man sagt immer, in den Schützengräben gelegen und wussten, dass sie jetzt höchstwahrscheinlich sterben werden. Woran denken sie? Der eine ruft, Mutti, hilf mir. Also das ist jetzt kein Scherz, ne? Das hört man dann immer wieder. Andere wissen noch sehr genau, ich kann mich jetzt Gott zuwenden und sagen, hier bin ich und nehme mich an. Hier bin ich und ich bin eigentlich bereit, auch zu dir zu kommen. Ja, das Vaterunser ist ein großartiges Gebet und ich glaube, dass vielleicht die meisten Menschen gerade durch dieses Gebet vielleicht auch gerettet worden sind. Denn wer dieses Gebet mit Hingabe und mit offenem Herzen oder mit ehrlichem Herzen betet, ich weiß, der ist wirklich beim Herrn und der Herr hört ihn und er hört ihn auch. Weil dieser Inhalt ist so großartig. Vater unser sind die ersten beiden Worte, die ich ja letztens schon angefangen habe und nicht weitergekommen bin. Man kann das Vater unser eben sehr einfach einteilen in zwei Abteilungen. Einmal kann man wirklich Anbetung nennen, dass wir uns ausrichten in diesem Gebet und nicht zuerst an uns denken und an die Probleme oder die Freuden, die gerade da sind in meinem Leben, sondern erstmal zum Vater, auf ihn zu schauen, was immer das heißt, das mit dem Schauen. Das Schauen ist ja auch eine Sache des Glaubens, eine Sache des Herzens, ein Herzensschauen. Nicht ein Augenschauen, sondern ein Herzensschauen. Vater unser, wir richten unser Gebet an den Vater. Wir dürfen ihn den Vater nennen, also sogar Abba steht hier. Ne? Ich finde es immer noch fremd, wenn jemand Papa sagt. Tut mir leid, sage ich jetzt mal so. Ne? Ich kann das nicht so gut. Ich würde lieber beim Vater bleiben. Ja, weil es immer mit diesen Gefühlen zusammenhängt, bin ich ehrerbietig genug, bin ich eigentlich in dieser würdigen Verfassung, ihn wirklich überhaupt anzureden, Vater im Himmel. Er bietet sich ja damit an, als ich bin wirklich der Vater, der, so wie er im Neuen Testament beschrieben wird, der auf seine Kinder wartet, die weggelaufen sind und vielleicht wieder zurückkommen, die verloren sind. Die Bibel sagt ja, dass alle Menschen verloren sind. Dass alle Menschen nach dem Sündenfall getrennt sind von Gott. Und da ist keiner, der wirklich Gutes tut oder der wirklich es verdient, von Gott akzeptiert zu werden oder gehört zu werden. Vielleicht mit wenigen Ausnahmen, wie bei Abraham, sagt er das mal oder so, dass ein Mann des Glaubens ist. Aber es ist keiner, der erlöst wird und befreit wird oder ein Recht hat, überhaupt nicht das Recht hat, in die Nähe Gottes zu treten, in den Thronsaal Gottes zu treten. Für mich ist Gebet, in den Thronsaal Gottes zu treten oder zu bitten, dass diese Gebete, im Neuen Testament gibt es ja auch dieses Bild vom Rauch, dass die Gebete der Heiligen vor Gott kommen und dass Gott sie hört und dass Gott, da ging es besonders um die Märtyrer in Offenbarung, ne? Die Gebete der Märtyrer, die auch heute und auch in dieser Woche zum Himmel geschallt sind und vor Gott gekommen sind. Denn auch in dieser Woche sind wieder verfolgte Christen auch wieder gestorben, getötet worden. Und wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen nicht, aber es ist so. Der Vater unser, das ist die Anrede, ja? Wie redet man Gott? Entschuldigung, Also das ist die Anrede, ich gehe mal lieber zum zweiten Punkt weiter. Der du bist im Himmel. Das ist die Adresse, okay? Das ist ja wie so ein Brief hier, ne? Ich rede den Vater an und der du bist im Himmel. Das ist die Adresse, der Wohnort Gottes. Ich weiß nicht, macht ihr euch manchmal Gedanken über die Frage nach dem Himmel? Die Bibel spricht ja vom Himmel. Aber wovon spricht sie da eigentlich? Und ich glaube, es sind drei. Der Paulus, der sagt mal was vom dritten Himmel, ne? Dass er im dritten Himmel gewesen ist und da Offenbarung empfangen hat. Und er sagt das ja auch bezüglich des Abendmahls zum Beispiel, ne? wie er vom Herrn empfangen hat. Sei es in dieser Entrückung, Vision, sei es durch ein Wort, eine Stimme, ein Traum, das sagt er gar nicht. Das ist auch nicht so wichtig, aber Gott hat ihm Offenbarung geschenkt. Und ich glaube, dass wir im Himmel das, in der Bibel das aufteilen können in drei Begriffe, was der Himmel eigentlich sein kann. Also zunächst mal ganz einfach das, was wir so als Himmel hier sehen, ne, wo die Flugzeuge und Hubschrauber rumfliegen können und wir also als blau oder als grau hier unten so erleben. Dann gibt es diesen Wohnort Gottes, den wir überhaupt nicht kennen, uns auch nicht vorstellen, wahrscheinlich auch nicht vorstellen sollen, denn wir sollen uns kein Bildnis machen vor Gott. Wir können uns kein Bildnis machen, auch nicht von dem Wohnort Gottes, von dieser Herrlichkeit. Wir können uns nur vielleicht vorstellen, dass es eben ja, geballte Heiligkeit, so würde ich es nennen, geballte Herrlichkeit, die wir in unserem jetzigen Zustand überhaupt nicht aushalten könnten, sondern sofort sterben müssten. Der Wohnort Gottes, wo keine Sünde ist, wo überhaupt keine Nuance von Dunkelheit ist, sondern nur Licht, nur Klarheit, nur Wahrheit. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir in einer ganz anderen Realität leben. Ne? Wir leben hier auf der Erde, richten uns aus nach Gott, richten uns aus nach diesem herrlichen Vater im Himmel, aber sind umlagert von vielen, vielen, vielen negativen Dingen und Einflüssen, von Gedanken, die uns und Informationen, ist egal, ob ich jetzt Fernsehen anmache, Kino gucke oder Internet oder was immer, Informationen, Zeitung lese, Gespräche führe auch draußen oder so. Wir sind immer unter dem Einfluss auch, ich sag mal, nicht von Gott, anders. Vielleicht auch von der finsteren Seite. Und das ist, würde ich sagen, es gibt so einen dritten Himmel. Ich habe eine ganze Reihe Bibelstellen durchgelesen, habe jetzt auch bewusst darauf verzichtet, die jetzt alle zu zeigen. Die Bibel schreibt einiges über einen geistlichen Raum, in dem es Kämpfe gibt, Auseinandersetzungen gibt. Das ist nicht der Himmel, in dem Gott lebt, aber das ist der Bereich, wo gefallene Engel, ich sag mal, sich aufhalten, die wie in der Bibel auch eben Dämonen genannt werden. Die Bibel schreibt von geistlichen Kämpfen, dass auch die Engel Gottes dort kämpfen gegen böse Mächte. Die Bibel schreibt auch davon, dass wir Einfluss nehmen können, auch durch unsere Gebete, dass wir bitten, dass die Auswirkungen all dieser geistlichen Kämpfe, die in ich sage jetzt mal, für mich ist das so wie so ein Zwischenraum zwischen Erde und Himmel und Wohnraum. Gott, vielleicht könnt ihr es anders denken, ich hatte mir das so vorgestellt, dass da ein Zwischenraum ist, den wir nicht sehen, der geistlich ist, der beherrscht wird ja, von geistlichen Kämpfen. Da ist auch eben das Licht Gottes und da ist eben auch die Finsternis. Die Engel, die Gott verlassen haben, es wird ja auch beschrieben, dass sie den Wohnbereich Gottes den Himmel verlassen mussten, als Satan aus dem Himmel geworfen wurde und wird er als Drachen bezeichnet und nimmt ein Drittel der Engel mit. Ich glaube, dass ich habe das oft erlebt, dass viele Christen darüber sprechen und ich fange an zu stottern, wenn ich darüber spreche oder so, weil ich eigentlich genau weiß, dass ich sehr wenig darüber weiß, weil ich auch sehe, weil ich mich unbedingt bei dem beschränken möchte, was in der Bibel steht und jetzt nicht meine Fantasie laufen lasse. Und ich erlebe das nur leider mal also allzu oft, wenn Leute darüber sprechen, was der Teufel alles vorhat. Die wissen auch, was Gott vorhat, was der Teufel vorhat und was, was da alles passiert. Ich bin da immer äußerst skeptisch und äußerst zurückhaltend. Aber ich will es akzeptieren, weil die Bibel es sagt. Diese geistlichen Kämpfe finden statt. Und die Bibel sagt, dass es in der letzten Zeit, vor der Wiederkunft Christi, einfach so wird, dass der Teufel, wie soll man es ausdrücken, nochmal so richtig Anlauf nimmt, ne? Wir lesen da vom Antichristen, von dem falschen Propheten, wir lesen von großen Verfolgen, von Kriegen, Pestilenz, Dunkelheit, Sterne, die vom Himmel fallen. Die Menschen verwirren immer mehr und den Eindruck haben ja nicht nur Christen, dass das heute so ist, sondern dass viele Menschen sagen, wo sind wir eigentlich heute noch dran, wie können wir noch weitermachen? Und ich befürchte, dass auch so, jetzt mal ganz rein, einfach auch nur politisch gesehen, ja auch für uns in Deutschland, die Situation nicht leichter wird, sondern schwieriger wird, nicht nur für Christen, für alle Menschen schwieriger wird, weil Vater unser, wir haben die Basis längst verlassen, diese klare Richtlinie, dass der Mensch ausgerichtet ist auf Gott und Gottes Wille suchen soll und in Gottes Wille leben will, das existiert fast nicht mehr. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass die Regierungen, die Könige hieß es damals, wie sie beten sollen, was sie beten sollen, wie sie sich an Gott wenden sollen. Wir haben Regierungen überall im Westen, die beten nicht mehr. Die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was das ist. Und dann wird kein guter Weg zu erwarten sein. Also der Himmel, in dem Gott wohnt, da ist die nur klare Reinheit, nur Licht. Und das ist das, was mir eben auch, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann auch nicht immer so ganz einfach fällt zu sagen, oh, Gott ist in unserer Mitte, ne? Oder Gott ist in unserem Herzen, Gott ist in unserer Mitte, da möchte ich mich lieber. Ich glaube, dass manche Menschen haben dann das Gefühl, oh, ich setze mich direkt daneben und andere setzen, ich setze mich da ganz hinten in die Ecke und gucke um die Ecke. Da gehöre ich eher zu. Gut, geheiligt werde dein Name. Wisst ihr, dieses Vaterunser eignet sich ja auch besonders dazu, runtergerattert zu werden. Also ich will jetzt nicht irgendeinen Menschen irgendwo in irgendeiner Kirche beurteilen. Aber ich glaube, dass man, wenn das in Ritualen so verpackt ist, dass die Gefahr ganz groß ist, dass man die Rituale aufsagt, ne? Dass man sie durchzieht. Ich weiß noch genau, als ich gläubig wurde und ich bin damals eigentlich wirklich jeden Sonntag in die Kirche gegangen und manchmal, ich war schon ganz früh, ne, habe ich mir gedacht, das Beste heute im ganzen Gottesdienst war das Vater Unser. Das andere weiß ich nichts mehr von, ne? Aber das Vater Unser, weil ich damals also in meinem Glaubensleben auch dieses Gebet Wort für Wort gebetet habe. Und für mich dann eigentlich auch ein Erlebnis ist, eine wichtige geistliche Erfahrung ist. Aber wenn man sich dann weiter fragt, zum Beispiel, was bedeutet denn jetzt dieses geheiligt? Geheiligt werde dein Name. Es sind ja viele Sachen, die eine ganz tiefe Bedeutung in diesem Gebet haben, wo es eigentlich nicht richtig ist, diese einfach so, ich sage jetzt mal, runterzubeten. Oder noch schlimmer in diesem Aufsagen von Gebeten, ne? Ist das dieses, was die Rosenkranz und die Moslems haben das auch, ne? Die haben das kopiert. Die Moslems haben auch so eine Kette. Habt ihr noch nie gesehen, wenn die so beten, dann haben die auch so eine Kette. Ich weiß nicht, was da immer aufhört. Wahrscheinlich immer Allah, Ila, Allah, Hula und sowas, ne? Dass das alles aufgesagt wird. Oder wir kennen das aus dem Hinduismus ja auch, die Mönche da in Tibet, die haben oft solche Rollen, ne? Und dann gehen die da vorbei und zitt, werden diese Rollen bewegt. Das, diese Rollen sind dann Gebete, die in den Himmel steigen. Oder auch die Fahnen, die überall aufhängen oder so. Das sind alles flatternde Fahnen. Das sollen alles andauernde Gebete sein zu ihren Göttern. Ne? Die haben keinen Inhalt. Ne? Das ist diese eine Rolle zu drehen und ganz schnell zehnmal das Vaterunser aufzusagen. Es beeindruckt Gott überhaupt nicht, wenn es überhaupt hört. Es geht ja darum, dass wir vom Herzen her beten und dann sollte es uns wichtig sein zu verstehen, was geheiligt werde dein Name bedeutet. Und auch ich werde heute jetzt nicht jeden einzelnen Punkt besonders bedeuten, aber auf den Namen Gottes möchte ich schon noch eingehen. Wie ist denn der Name Gottes? Ja, und das heißt dann in Hebräisch ist das Yahweh, ne? Yahweh. Gott ist ja nur der Titel. Unser Pastor damals in Ungelsheim, ne, der sagte immer Gott. Ich weiß das noch, weil einer unserer Fischer sagte immer, euer Pastor kann das so toll sagen, Gott, wenn er betet. Naja, ich glaube, dass wir Gott auch mit seinem Namen anbeten sollen. Sein Name ist eben Yahweh. Und das heißt eben der Ich Bin. Und mit der ganz tiefen Bedeutung, ich bin jetzt, ich war, der ich schon immer war. Ich war auch immer. Ich werde auch immer sein. A und O, Anfang und Ende. Bei Gott gibt es gar keinen Anfang und Ende. Das ist für uns gedacht. Wir können uns denken, Anfang und Ende. Wir haben Anfang unseres Lebens, wir haben das Ende unseres irdischen Lebens, ja. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, Gott ist unendlich, Gott weiß alles, Gott kann alles, Gott ist heilig, Gott ist geheiligt werde dein Name. Und sein Name ist eben Yahweh. Wie kommt man auf diesen Jehova-Gedanken? Der steht ja auch in manchen Bibeln drin, kennen ja auch die große Gruppierung der Zeugen Jehovas oder so, die ist also ganz, die von sich ab natürlich überzeugt sind, sehr überzeugt sind, dass sie die einzigen sind, die überhaupt jemals in den Himmel kommen, kann man bei denen gar nicht sagen, weil diese reden nur von einer Erde, die ganz anders gemacht wird. Egal, sie kommen ja auf Jehova. Die Idee dahinter haben sie natürlich von den Juden, die genau diesen Gedanken, geheiligt werde dein Name, für die das eine ganz starke Bedeutung hatte oder hat auch noch immer für die orthodoxen Juden, für die gläubigen Juden. Ne? Sie wollten eben auf keinen Fall den Namen Gottes entheiligen, unwürdig aussprechen. Wir kennen das in unserer Gesellschaft an vielen, vielen Orten, dass dann plötzlich Gott zitiert wird oder Jesus zitiert wird. Was habe ich gestern, glaube ich, sogar beim Sport aufgefallen, da sagte irgendwie, da hat der alte Mann im oben, nee, das war was anderes, da hat der alte Mann hier oben im Himmel, da hat der alte Mann da oben mir geholfen.
Ja, das war Johannes Tinius Böhl.
Ja, der hat das gesagt. Ja, ist das auch aufgefallen, ne? Der meint das nicht böse, ne? Und ich weiß auch nicht, ob Gott ihm das jetzt ankreidet oder so, ne? Aber man hört daraus, dass er die Heiligkeit Gottes nicht kennt, ne? Sonst würde er das nicht so sagen. Und wir haben vieles in unserem Sprachgebrauch. Und ich glaube, dass wir alle als Christen, also früher hätten wir das dies so gesagt, jenes gesagt, ne? Wie viele sagen hier dieses toi, 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 ne? Irgendwann gewöhnt man sich das als Christ ab, ne? Oder irgendwann Herr Jemine oder Maria, Josef und Kruzifix und was ist. Das ist bedenklich, wie oft geflucht wird mit heiligen Begriffen, mit göttlichen Begriffen. Ne? Das, man denkt nicht drüber nach, man ist völlig daneben. Es spielt für uns keine Bedeutung, aber wenn ich Gott kennenlerne und weiß, wie heilig er wirklich ist, und dann werde ich es lernen, darauf zu verzichten, unser Leben lang darauf zu verzichten. Wenn man da ziemlich drin mal verhaftet war oder so, ist das schon, dauert das schon mal, dass man einem das vielleicht irgendwann wieder rausrutscht und sagt, ach du liebe Güte, Jetzt muss ich überlegen. Ach du Liebe, ach Gottchen ist noch besser. Lass was sein. Das wollen wir da nicht mehr. Also mir geht es auf jeden Fall so und ich gehe davon aus, dass es bei allen ist. Also sein Name ist Yahweh und nicht Jehova. Also die Juden wollten auf keinen Fall den Namen Gottes irgendwie lästern oder falsch aussprechen. Deswegen haben sie gesagt, wir sprechen den Namen gar nicht aus, wir verändern den. Ne? Und haben dann eben von dem Wort Adonai, der Herr, die Vokale in Yahweh eingesetzt. Und so kommt dann plötzlich Jehova daraus. Das ist aber nicht der richtige Name Gottes. Aber sie hatten dann so die Idee, dann verunglimpfe ich den Namen Gottes nicht. Ich glaube, die Idee ist es nicht gut. Die Idee ist auch nicht richtig. Ich kann den Namen Gottes falsch aussprechen und dennoch, ich sage jetzt mal lästern oder ihn unwürdig gebrauchen. Also sie hatten viele solche Ideen und leider hat auch diese Zeugen Jehovas Gruppe das einfach so übernommen. Wir dürften natürlich auch Gott anrufen in dem Namen Jesus. Da wird so viel manchmal, man glaubt es nicht, darüber diskutiert, was ich denke, was für uns hier in der Gemeinde, glaube ich, ziemlich sehr selbstverständlich ist, dass wir beten dürfen, Jesus, mein Herr. Ne? Und wir finden das im Neuen Testament ganz deutlich, dass Jesus angebetet wird, dass Menschen auf die Knie fallen und dass Jesus die Anbetung annimmt. Dass er selber von sich überall, an allen Stellen sagt, dass er der Ich Bin. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich lese manchmal so Berichte, wo steht in der Bibel, dass Jesus Gott ist? Da frage ich mich manchmal, ja, welche Bibel lesen die? Die lesen die richtige Bibel, aber es geht, denke ich, auch um diese geistlichen Kämpfe, um diese Erkenntnisse. Darf ich so weit in dem Licht stehen, dass ich die Gottheit Jesu erkenne? Dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der Retter ist, der zur Rechten sitzt des Vaters. Im Himmel stehen zwei Throne, der Vater und der Sohn. Merkwürdig, ne? Ist also kein dritter Thron. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ich habe während dieser Predigt Vater, Sohn und Heiliger Geist, der hat keinen Thron. Alles das tun, so wie es in der Bibel steht, ist ja unser Wunsch. Deswegen wollte ich das eigentlich auch gerne noch reingeben. In der Bibel wird überall der Vater angebetet und Jesus sagt, betet ihn an als den Vater. Entschuldigung. Ja. Jesus wird angebetet und der Heilige Geist wird in keiner einzigen Stelle, weder im Alten noch im Neuen Testament angebetet. Und der Heilige Geist wird auch nicht, es wird auch nirgendwo gelehrt bei Paulus oder Petrus, dass man das irgendwie tun sollte und tun kann. Und deswegen liegt da auch so eine gewisse Auseinandersetzung in unserer heutigen Zeit, wie beten wir Gott richtig an. Ich denke, wir bleiben dabei, den Vater und den Sohn anzubeten. Und dass es aber auch keine große Tragödie ist, es gibt zum Beispiel ganz alte Kirchenlieder, die ist mir eins eingefallen, O komm du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, ja, und so weiter. Es ist also bestimmt keine Tragödie, solche Lieder zu singen oder das irgendwie auch mal einzufügen in einem Gebet. Wie es im Alten Testament, dass wir einen neuen Geist empfangen, dass wir bitten, dass der Geist Gottes uns erneuert, uns erneut stärkt oder so. Ne? Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man genauer überlegt, wenn man wieder betet, komm, Heiliger Geist, komm in mein Herz, wenn die Bibel eigentlich sagt, dass er schon längst da ist. Ne? Aber es ist ja unser Gefühl, dass wir ihn verloren haben. Es ist ja oft unser Gefühl, dass wir so wenig, dass wir Jesus verloren haben. Und so ist das, denke ich, eigentlich eine ganz wichtige Aussage, gerade vielleicht auch in der Seelsorge. Ich glaube, dass viele Christen durch auch Löcher gehen, dass sie irgendwann mal das Gefühl haben, die Sünde hat mich übermächtigt, ich bin kein Kind Gottes mehr, ich bin weg. Ich habe vielleicht sogar die Sünde wieder, den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Christen gehen durch solche Phasen hindurch. Als junger Christ hatte ich das. dass dann also auch Seelsorge in dem Sinne geschehen darf, dass man das ruhig sagen kann, Jesus, wenn Jesus dich angenommen hat, dann hat er dich angenommen. Er lässt dich nicht los. Du kannst noch so weit fallen. Er lässt dich nicht los. Ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich nicht festhalten kann. Und ich glaube, dass viele Menschen, die weit, 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 wo wir heute sagen, weg sind vom Glauben, ne, die aber irgendwo vielleicht doch mal den Kontakt hatten oder dieses, vielleicht so ein Bekehrungserlebnis oder hatten, dass sich viele von denen erinnern werden, wenn es spät wird in unserem Leben. Geheiligt werde dein Name. Darum dürfen wir Gott anbieten als unseren Vater im Himmel, aber auch als den Heiligen, als den Mächtigen, dem ich denke, dass ich dein Reich komme, dauert zu lange. Das darf ich dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich bete mit uns, Vater unser im Himmel, ich danke dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Ich danke dir, dass wir glauben dürfen, du liebst die Menschen, du suchst sie und du greifst nach uns und du hältst uns fest. Wie sollten wir uns festhalten bei diesen ganzen geistlichen Auseinandersetzungen, bei den tausend Meinungen über dein Wort, wie es auszulegen ist, wie es zu verstehen ist, mit den geistlichen Kämpfen. Aber wir schauen auf dich, auf dein Kreuz, auf die Vergebung, die wir erlangt haben und auf diese ganz festen Aussagen, dass du der Sieger bist. Du bist der ewige Gott und wirst Himmel, Erde und Himmel neu erschaffen. Und wirst all die Menschen zu dir rufen, die zu dir gehören. Und so bitten wir dich, dass auch noch viele Menschen, auch hier aus unserem Ort, aus unserem Verantwortungskreis, aus unseren Familien, deine Stimme hören, deinen Heiligen Geist spüren in ihrem Leben, dass du dich nach ihnen sehnst. So bitten wir dich, dass du uns hilfst, Tag für Tag mit dir zu leben und auch ein Leben zu leben, das dir wohlgefällt. Amen.